Ja, es ist eine Freude, heute Morgen hier zu sein, eigentlich aus zwei Gründen. Das eine, dass ich Emil wieder persönlich sehen darf. Wir haben ja über 6 Jahre oder miteinander zusammengearbeitet in St. Gallen. Auf der anderen Seite aber auch zu hören von Südamerika, von Max. Und ich habe dann gerade gedacht, was haben wir so 1993 gemacht? Und da hatten wir in St. Gallen ja eine spanisch sprechende Gruppe und da hatten wir auch für Bolivien speziell gebetet. Und wie schon kurz gesagt, wir kennen ja auch eben Edith Ramirez, wo ja in Bolivien ist. Und im letzten Sommer waren wir, ich habe dann, wo die Karte da war, gerade auch noch gedacht, schön eingequetscht, oder, zwischen den Ländern, die wir gesehen haben, Peru und Bolivien und Kolumbien, ist Ecuador. Und dort waren wir letzten Sommer und hatten da auch einige Gemeinden dann besuchen dürfen. Und so sind wir auch sehr verbunden mit dem Spanischen und mit Südamerika. Gut, ich möchte Hebräer Kapitel 12, die ersten beiden Verse lesen. Hebräer Kapitel 12. Der Schreiber des Hebräerbriefes hat ja vom ersten Kapitel weg aufgezeigt, dass Jesus besser ist als alles andere. Aufgezeigt, dass der neue Bund, der ja besiegelt worden ist durch das Blut unseres Herrn Jesus, besser ist als der alte Bund. Und jetzt im Kapitel 12 wird er ganz praktisch. Er spricht jetzt unser Leben an. Und da möchte ich diese beiden Verse lesen. Hebräer 12, Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Wir haben hier ein, Entschuldigung, das war der Text. Wir haben hier eine Metapher, die verwendet wird. Und wir hatten ja in diesem Jahr die Olympischen Spiele, ebenfalls in Südamerika. Und als ich das gelesen hatte, war mir dann dieser Hürdenlauf in den Sinn gekommen. Nun, wenn wir diese Athleten anschauen, werden die irgendeinen Rucksack mitnehmen mit Proviant? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Oder werden die bewusst jetzt die Spielregeln missachten? Vielleicht einfach da die Dings über, anstatt drüber springen, irgendwie so wegschubsen oder einem einen Haken stellen? Auch nicht, oder? Also sie werden sich versuchen, an die Regeln zu halten. Ja, was werden sie machen? Sie werden mal schauen, wer war der Sieger und diese nachahmen, oder? Sie werden genau das tun, sagen, jawohl, von denen kann ich lernen, da will ich nachahmen. Und sie werden eins haben, wenn sie die da anschauen, oder? Wo ist der Blick? Auf das Ziel, oder? Voll auf das Ziel. Denn sie haben nur eins im Sinn, oder? Sieg. Sie wollen siegen. Sie wollen die Ersten sein. Und ich möchte uns miteinander mitnehmen und ein paar Gedanken weitergeben zu diesem Thema. Und schauen, wie wir das anwenden können. Das Erste, was ich hier sehe, ist gerade auch bei Beginn, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen haben. Und diese Wolke von Zeugen blendet im Hebräerbrief zurück auf Kapitel 11. Die meisten von euch, denke ich, mögen sich erinnern. Dort werden die verschiedenen Männer und Frauen des Alten Testamentes dargelegt. Wir denken an Abraham, oder wir denken an all die Väter des Glaubens. Und sie werden uns dort aufgezeigt, entweder mit einigen Hinweisen oder vielleicht auch nur die Namen. Und es wird uns gezeigt, diese Männer und Frauen waren nicht perfekt in ihrem Leben. Nein, sie hatten auch ihre Falls, ihre Downs und Ups. Aber eins hatten sie, sie hatten Glauben. Und so konnten sie schlussendlich siegreich sein. Und ich möchte auf eine Frau eingehen. Das ist ganz interessant. Es gibt ja nur zwei Frauen dort. Alles andere sind da Männer aufgelistet. Zwei Frauen, natürlich Sarah, das ist klar. Aber auch Rahab. Und das ist doch eher bemerkenswert, dass diese Rahab hier erscheint. Wir erinnern uns vielleicht an Rahab. Übrigens im Hebräer 11 heißt es, durch Glauben ging Rahab, die Hure, nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Das ist so der kurze Satz, der erwähnt wird im Kapitel 11. Und wenn wir uns zurückerinnern, Josua-Buch, Mose war gerade gestorben, Josua hat die Führung übernommen. Und nun waren sie da, noch auf der anderen Seite des Jordans. Sie mussten irgendwie noch über den Jordan kommen. Und hinter dem Jordan war die erste große Stadt, Jericho. Und da wohnte diese Rahab. Und dann dachte Josua, ich sende doch mal zwei Spione, um auszuspionieren. Wie sieht das wohl aus dort? Und diese Spione gingen dann nach Jericho und irgendwie landeten die dann im Haus von Rahab. Der König hat Wind bekommen davon, sendet seine Soldaten, hey, geh schnell hin, hol mir die. Die kommen, klopfen an die Tür, die Rahab schaut, ja, was wollt ihr denn diese Zeit? Ja, die beiden Spionen, die Israeliten, ach so, die, ja, die waren da, sind aber schon wieder weitergegangen. Dabei waren sie wo? Versteckt, oder? Auf dem Dach. Da können wir sagen, ja gut, also mit deiner Lüge, das soll noch gut sein. Naja, wir sehen den Kontext, oder? Es war zum Guten, es war zum Schutz. Und da sehen wir etwas in ihr. Und dann sind die dann weggegangen und jetzt ergab sich dann auch ein Gespräch. Und sie sagt dann, als wir, eben wir hier von Jericho, dies hörten, da wurde unser Herz verzagt. Und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand von uns. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Ist doch irgendwie bemerkenswert. Diese Frau, diese Rahab, die ja doch ein eher zwielichtes Gewerbe führte, man denken könnte wahrscheinlich eher niedriges Bildungsniveau, die hat hier eine Erkenntnis über den wahren Gott. Eine Erkenntnis, die sehr erstaunt. Man muss sich immer gewahr sein über den Hintergrund. In Jericho, da war Götzendienst da. Da gab es keine Bibelschule, oder? Da gab es keine Sonntagsschule, bei der die Kinder unterwiesen wurden über den wahren Gott. Nein, alles andere war da. Und jetzt hat Gott die Gnade gegeben, dass diese Frau das erkennen konnte. Sie hat im Herzen erkannt, dieser Gott, der mit Israel ist, ist der wahre Gott, der einzige Gott. Er ist die Wahrheit. Sie hat die Wahrheit erkannt. Etwas ganz Wunderbares. Die Wahrheit erkennen. Wenn wir nun weitergehen und schauen, was sie sonst noch gesagt hat. Sie sagt, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Ja, woher weiß sie denn das? Sie hat ja nicht die Bibel. Die gab es noch gar nicht damals so in dieser Form. Schon gar nicht gedruckt, oder, dass sie das haben konnte. Und trotzdem wusste sie. Ja, sie hat eben gehört, was passiert ist. Sie hat gehört, was mit den Ägyptern passiert ist. Es gab zwar noch kein Internet, oder, und kein Radio zum Hören, aber die Kunde ging wie ein Lauffeuer. Man hat gehört, was passiert ist. Und das war für sie eine klare Botschaft. Der wahre Gott ist dort und er hat das Land Israel gegeben. Und sie hat jetzt ihre eigene Situation erkennen müssen. Das eine ist ihr Volk, wo sie drin war. Sie hat erkannt, mein Volk ist unter dem Bann Gottes. Mein Volk ist fern von Gott. Keine Beziehung zu Gott, keine Verheißung, keine Zukunft mehr. Auf der anderen Seite ist es aber nicht nur auf dem Volk geblieben, sondern es wurde persönlich. Sie hat auf einmal sich selbst im Lichte Gottes gesehen. Ihr Leben. Sie hat auf einmal gesehen, mein Leben ist ein Scherbenhaufen. Ich bin abgestempelt. Ich glaube nicht, dass sie ein hohes Ansehen hatte, als Prostituierte dort. Ich denke nicht, dass sie irgendwie durch die Gassen gehen konnten und alle sie gnädig grüßten, sondern eher das Gegenteil. Sie war abgestempelt als Hure. Sie hatte keine Beziehung zu Gott und wahrscheinlich viele zerbrochene Beziehungen zu den Mitmenschen. Das war ihre Situation. Und das hat sie erkannt und auch anerkannt. Sehen wir den Unterschied? Eine Sache ist, wenn ich etwas erkenne, weil man sieht, hey, doch, das ist so. Und das andere ist, das für mich auch anerkennen. Sagen, ja, es ist so. Es ist wirklich so. Und das bedeutet auch ein Zerbruch. Das eigene Ego wird zerbrochen. Nicht mehr ich stehe hier über dem Ganzen, sondern ich bin auf einmal am Boden zerbrochen. Und das ist die Voraussetzung, damit überhaupt Gnade passieren kann. Und der nächste Schritt ist dann eben das Bekennen. Ich bekenne dann auch vor Gott. Ja, es ist so. Ich bin ein Sünder. Durch und durch. Das, was ich gemacht habe im Unglauben, unabhängig von dir, war falsch. Und hat eben keine guten Früchte gebracht, wie wir vorhin gesehen haben, sondern faule Früchte. Und wenn wir bekennen, dann lesen wir, ist Gott ja treu. Und dann erhalten wir auch Sündenvergebung. Der Römerbrief, Paulus, legt das sehr schön dar. In den ersten Kapiteln, schlussendlich im Höhepunkt, Kapitel 3, Vers 9 bis 10, und zitiert er dann eigentlich nur Altes Testament. Es ist da keiner, der gut ist, nicht ein einziger. Also, dass niemand auf die Idee kommt, okay, alle anderen schon, ich bin da eine Ausnahme. Ganz toller Kerl. Den gibt es nicht. Außer Jesus. Jesus, der einzige Mensch, der nicht gesündigt hat, der keine Sünde kannte. Wir alle sind unter dem. Aber wir alle dürfen genau das, was er dann weiter ausgeführt hat, in Vers 21 bis 24, erleben. Durch den Glauben an Jesus Christus erhalten wir Gerechtigkeit, erhalten wir neues Leben, erhalten wir Vergebung. Jakobus nimmt Bezug auf Rahab. Jakobus, dieser Brief ist ja sehr praktisch ausgerichtet. Und Luther hatte mal gesagt, das ist eine strohrne Epistel. Luther war ja sehr zugeneigt zu Paulus, vor allem Römerbrief. Aber mit dem Jakobus konnte er irgendwie, hat er Probleme. Oder mit dem Brief vom Jakobus. Und ganz spannend, dass er sagt, ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden? Dass sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg entließ? Und dann fasst er irgendwie zusammen. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Das heißt, echter Glaube zeigt auch Früchte. Damit wir das aber nicht falsch verstehen, möchte ich hier die Reihenfolge nochmals aufführen. Zuerst, erster Punkt ist die Erleuchtung. Wenn der Heilige Geist, wenn Gott nicht in uns wirkt und Licht schenkt, kann das, was wir vorhin gelesen haben, nicht passieren. Dann werden wir geistlich blind bleiben und nicht sehen, dass wir Sünder sind. Das ist der erste Schritt. Und dann haben wir gesehen, da kommt der zweite Schritt, das eben Anerkennen, das Bekennen und das erfordert einen Entscheid. Dieser Entscheid nimmt uns Gott nicht ab. Den will er von uns. Es ist ein Willensentscheid, Gott nachzufolgen. Nicht etwas, das einfach so passiert. Ein klarer Entscheid, jawohl, ich will. Ich habe das erkannt, ich anerkenne, ich bekenne es, ich will dir nachfolgen. Und dann passiert das Wunder der Neugeburt. Dann kommt der Heilige Geist in unsere Herzen und wohnt in uns und Gott wohnt durch den Heiligen Geist in uns. Und das, was Jesus gesagt hat, wir kommen, der Vater und ich kommen zu euch, um Wohnung zu nehmen. Johannes 14 wird dann Realität. Und dann zeigt sich eben die Frucht, das ist dann das vierte. Dann wird aus dem die Frucht kommen, die guten Werke. Das ist dann wie eine natürliche Folge, die daraus kommt. Es wird sich zeigen. Die Religion kehrt das ja immer um, oder? Wir müssen zuerst gute Werke machen, dann vielleicht, oder? Kann uns Gott dann annehmen. Und das Evangelium ist genau umgekehrt. Wir werden angenommen als Sünder, hoffnungslos. Rahab, hoffnungsloser Fall. Aber sie hat Gnade gefunden und dann haben sich die guten Werke gezeigt. Dieser Glaube hat sich praktisch gezeigt, indem sie eben genau das gemacht hat, was man vielleicht denkt, ja, ist eine komische Sache, oder? Aber sie hat genau in dieser Situation gewusst, jetzt muss ich die verstecken, jetzt muss ich die schützen. Und dann hat sie Gnade gefunden. Zweiter Punkt, wenn wir weiterlesen, heißt es dann, so lasst uns jede Last ablegen. Ich habe das übertitelt, sei leicht unterwegs. Wir haben das ja gesehen, wenn wir im Wettlauf sind, dann legen wir eben nicht diesen Rucksack an mit Proviant, oder? Sondern möglichst leichte Kleider, damit wir schnell laufen können. Und so sagt uns das Wort Gottes, dass wir doch Lasten, unnötig sind, eben unnötige und letztendlich schädliche Lasten ablegen soll. Mir ist dann der Vers in den Sinn gekommen von Paulus. Er sagt da hier im 1. Korinther 10, 23, es ist mir alles erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Wir sehen hier, nützlich, ist es wirklich geistlich gesehen nützlich? Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Ist es so geistlich ein Auferbau? In Kapitel 6, 12, bringt er das nochmals und dann aber alles im Erlaubt, euch von nichts beherrschen lassen. Nun ist natürlich die Frage, was ist denn das? Ich möchte da klarstellen, es geht hier also nicht um Sünden, wenn wir hier von Lasten reden. Nicht etwas, was in sich Sünde ist. Etwas, was in sich eigentlich gut ist. Aber es kann zu einer Last werden. Es kann uns wie geistlich hindern. Und für jeden von uns kann das etwas anderes sein. Dem einen ist hier gerade in der Schweiz, dann gedacht, was ist hier in der Schweiz unser Problem, oder? Wohlstand kann ein Problem sein. Wenn ich nehme dankbar an alles, was Gott geschenkt hat, aber wenn das mein Lebensinhalt wird, wenn das Priorität bekommt, wenn ich das nicht mehr einfach als Geschenk sehe und als guter Verwalter Gottes verwalte, dann kann das zur Last werden und es ist nicht mehr geistlich erbaut, sondern ein Hindernis. Dasselbe kann bei Hobbys passieren. Wenn auf einmal das Hobby wichtiger ist. Ich kann mich erinnern an einen Fall, Motocross fahren, tolle Sache, oder? Aber dann war irgendwie am Sonntagmorgen das Motocross fahren, anstatt die Gemeinde. Dann sehen wir, er wurde wie beherrscht von dem. Man konnte wie zuschauen, wie es geistlich einfach nicht weiterging. Im Gegenteil, irgendwie war der Rückwärtsgang da, geistlich. Und so denke ich, muss jeder jetzt hier, ich für mich auch, sich immer wieder im Gebet vor dem Herrn abwägen. Was ist jetzt dran? Ich sage nicht, dass wir kein Hobby haben dürfen, dass ihr mich richtig versteht. Aber schauen wir, dass es das richtige Maß hat. Schauen wir, dass es nicht eine Last ist, die uns hindert. Erbaut es? Ist es nützlich? Bin ich nicht beherrscht von dem? Dann geht er weiter. So lasst uns die Sünde, die uns so leicht umstrickt, ablegen. Jetzt wird es konkret um Sünde. Da habe ich mir, ist mir dann so in den Sinn gekommen. Da sind wir täglich gefordert. Oder? Es gibt nicht so eine Phase, wo man sagt, okay, jetzt haben wir quasi Ferien, oder? Sündenferien. Die gibt es nicht. Gibt es übrigens in Peru, habe ich das mal gesehen, in einem bestimmten Ort. Da gibt es so zwischen Karfreitag und dann Ostermorgen. Da ist der Gott tot. Dann sieht er nichts. Da kann man ruhig sündigen. Also das ist natürlich völliger Unsinn, oder? Aber immer solche Pausen gibt es nicht. Nun, ich glaube, wichtig ist, dass wir einerseits uns wie bewusst sind über die Auswirkungen der Sünde. Sünde hat immer Auswirkungen. Auswirkungen auf der einen Seite gegenüber Gott, unsere Beziehung zu Gott. Sünde wird immer diese Beziehung trüben. Es ist wie mit jeder Beziehung, oder? Wenn ich die Ehe anschaue, wenn ich mich versündige gegenüber meinem Partner, ja, dann ist was zwischendrin, bis das nicht geklärt ist, oder? Ist da was? Darum ist es auch so wichtig, dass man das möglichst schnell dann wieder klärt, wieder wegräumen kann. Also es hat eine Wirkung auf diese Beziehung. Auf der anderen Seite zerstört es eben auch Beziehungen zu Mitmenschen. Wenn man gerade so denkt, verschiedene Sachen, wir müssen ja nicht eine Liste aufführen, das müssen wir selbst. Nehmen wir nur eins auf, wenn wir lügen, ja, dann ist irgendwie das Misstrauen nachher da, das Vertrauen geht kaputt, die Beziehung wird nachher gestört oder sogar zerstört total. Nicht nur gestört, oder? Und die Auswirkungen sind klar. Deshalb möchte ich das auch nicht vertiefen. Das heißt also, wir müssen auf der einen Seite wie achtsam sein. Gerade das, was er hier sagt, die so leicht umstrickt, ist mir irgendwie da in den Sinn gekommen, oder? Sünde kommt durch die Hintertür. Manchmal ist es gar nicht so offensichtlich. Man denkt, ja, ist ja nicht so schlimm. Oder nicht so. Dass wir wie achtsam sind. Ich komme nachher dann noch darauf, wie wir das dann vielleicht auch umsetzen können im Leben. Aber wir müssen achtsam sein. Achtsam, feinfühlig, eben in der Beziehung mit dem Herrn, um, sage ich mal, das Sündigen gar nicht dort reinzukommen. Oder? Das ist das eine. Wir alle wissen aber, und das sagt uns auch Johannes im ersten Brief, wenn jemand sagt, er ist ohne Sünde, dann ist er sowieso ein Lügner, oder? Wir alle wissen, dass wir leider nicht nur fähig sind zu sündigen, sondern immer wieder das auch tatsächlich passiert. Wir hoffen, dass in unserem Heiligungsleben da, dass wir da doch einen Fortschritt feststellen oder vielleicht die anderen an uns. Und das ist das Ziel, dass wir uns immer mehr Jesus auch ähneln. Aber wenn es passiert, dann gibt es nur eins. 1. Johannes 1, 9. So rasch wie möglich zum Herrn und bekennen. Und wenn wir bekennen, dann ist er treu. Dann ist er treu. Das ist doch wunderbar. Das ist die große Botschaft. Er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und alle Ungerechtigkeit reinigt. Das ist eben dann ablegen. Dann können wir es wieder ablegen. Und wenn wir es bekannt haben vor Gott, wenn wir das bereinigt haben mit ihm, dann ist es wirklich weg. Auch das ist wichtig. Nicht mehr hervorholen, ist vorbei. Weitergehen, nach vorne schauen. Achtsam sein auf dem Weg, weise sein auch, vielleicht etwas irgendwo sagen, okay, da gehe ich vielleicht lieber nicht hin. Oder eben, ich fülle mein Leben mit anderen. Und im Vers 1 heißt es dann, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Das heißt also, wir sollen jetzt geduldig und beständig vorangehen. Ja, was heißt das? Ich habe ein paar Sachen, die ich uns einfach wieder mitgeben will. Auf der einen Seite das Bewusstsein, und das ist ja auch jetzt in diesem Jahr ein bisschen das Thema, oder, in der FPG und auch bei uns in der Stammi, der Heilige Geist, er ist eben da. Er ist in uns. Er ist die Kraftquelle, die wir haben. Also Gott ist nicht irgendwo ferne, sondern er ist da. Er ist in mir. Das ist das Allerwichtigste, dass wir wissen dürfen. Er ist wirklich da und er gibt uns auch Kraft. Kraft zu überwinden. Und das andere ist die innige Gemeinschaft mit dem Herrn. Die Gemeinschaft pflegen. So wie wir sagen, in einer Beziehung müssen wir die Gemeinschaft pflegen. Damit eine Beziehung eben gut und stark ist und wachsen kann. Und das bedeutet, dass man einander Zeit geben muss, oder? Eine Beziehung kann man nicht pflegen, wenn man sagt, okay, liebe Frau, heute Morgen habe ich dir jetzt 5 Minuten gewidmet. Das war's für heute, oder? Alle Frauen, was würden die sagen? Ich bin ganz zufrieden, oder? 5 Minuten reicht nicht, oder? Aber viele machen es so mit Gott. Ja? Sagen so, ich habe eine stille Zeit gemacht, 5 Minuten heute Morgen, das war's. Ja, das ist doch keine Beziehungspflege, oder? Oder wir müssen uns irgendwie bewusst sein. Ich meine, es geht mir ja auch so, oder? Dass wenn jemand da ist, oder man sieht ihn und so, ist es ein bisschen einfacher, oder? Und Gott macht ja. Aber diese Beziehungspflege müssen wir, oder dem müssen wir Vorrang geben. Auf ihn hören, das heißt eben sein Wort lesen, studieren, aufnehmen, aber auch stille sein. Einfach den vielen Betrieb, den es hat, einfach einmal ein bisschen abstellen auch. Es gibt Leute, die brauchen immer Musik zum Beispiel, oder? Ich sage nichts gegen schöne Musik. Aber wenn es den ganzen Tag eine Berieselung braucht, ist vielleicht die Frage, fehlt mir da irgendetwas, dass ich das füllen muss? Kann ich nicht einfach mal stille sein? Einfach wirklich stille? Und wir sagen, Herr, möchtest du zu mir reden? Also auf ihn hören, die eine Sache. Die andere Sache ist mit ihm reden. Weiß jemand gerade diese Abkürzung, DABF? Dank, genau. Anbetung. Buße, Fürbitte, genau. Ich sage immer, das sind die vier Pfeiler des Gebets, oder? Und das ist wichtig. Das ist diese Gemeinschaft mit Gott. Und dann aber auch die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Es ist doch immer eine Freude, wenn ich andere Gläubige finde, mit ihnen austauschen kann. Oder wenn jemand irgendwie den anderen Gläubigen aus dem Weg geht, stimmt etwas nicht. Das ist ganz wichtig. Ich muss sagen, über all die Jahre, es sind jetzt mehr als 30 Jahre, dass ich mit dem Herrn unterwegs sein darf, das war immer wieder auch eine Kraftquelle. Bei allen Krisen, die ich durchlaufen habe in meinem Leben. Immer wieder auch, ich wusste, hey, ich habe da einen Bruder, habe eine Schwester, ich kann zu ihm, kann mit ihm reden. Oder wenn wir zusammen waren am Sonntag, Gott hat immer speziell gesprochen. Das ist ganz interessant. Natürlich redet er immer, überall. Aber ich glaube, in der Gemeinschaft ist immer ein spezieller Segen darauf. Die Verse könnt ihr dann auch zu Hause noch weiterlesen. Wir müssen ein bisschen schauen von der Zeit her. Und dann sage ich immer auch, wir müssen Zeugnis sein. Zuerst mal sein und dann geben. Zeugnis sein ist einfach unser Leben, wo wir sind. In der Arbeit, wo immer auch. Und geben heißt eben, wir sprechen dann, wenn es wirklich der Herr auch führt. Es gibt Leute, die sind Zeugnis geben, baff, oder gehen da rein mit dem Hammer, oder? Und beim Zeugnis sein, sagen, ja, aber hey, das stimmt irgendwie nicht. Einfach achtsam sein dabei. Aber Zeugnis geben. Von dem, was wir erlebt haben. Wir sollen Zeugen sein. Für das Wunderbare, das Jesus in uns gemacht hat. Hier in der ganzen Welt. Und bei Widerständen nicht aufgeben. Die kommen, die sind da. Die, die schon länger unterwegs sind, wissen das, oder? Es ist nicht alles Rosen, oder? Der Weg ist nicht immer ein rosiger Weg. Manchmal gibt es eben auch Steine, Widerstände, aber dranbleiben. Der Herr ist da. Im Vers 2 haben wir gelesen, indem wir hinschauen auf Jesus. Ist ja interessant, dass es hier nicht heißt, hinschauen auf Christus zum Beispiel. Oder hinschauen auf den Sohn Gottes. Habt ihr darauf geachtet? Manchmal muss man bei den Versen achten, oder was wird hier verwendet. Wenn hier steht auf Jesus, auf was wird fokussiert? Ja, aber auch auf den Menschen. Oder? Ist der Gott, der Mensch geworden ist, Jesus, der einzige Mittler, oder, zwischen Gott und Mensch. Und er ist das vollkommene Vorbild für uns als Mensch. Er ist als Mensch da gewesen. Der Hebräerbrief führte das auch aus. Er wusste, was das heißt. Er lernte als Mensch sogar, was es heißt, gehorsam zu sein. Wenn als Gott war er Gott. Er musste nicht gehorsam, aber er musste gehorsam lernen im Sinne von erfahren, was heißt es, gehorsam sein als Mensch. Das konnte er als Gott in diesem Sinne nicht. Unser vollkommenes Vorbild. Und wenn es heißt, hinschauen auf, dann ist natürlich klar gemeint, unsere innere Herzensaugen. Unsere innere Herzensaugen schauen auf ihn. Und auf ihn schauen heißt eben auch, was hat Priorität in meinem Leben? Und da ist mir natürlich dann das Sendschreiben in den Sinn gekommen, in Offenbarung 2 an Ephesus, an die Gemeinde. Ich habe ein weniges gegen dich, oder? Du hast die erste Liebe verlassen. Ist es so, dass Jesus mein Ein und Alles ist? Ist es so, wenn ich am Morgen aufstehe, mein erster Gedanke? Ist es so, am Abend das Gebet zu ihm, bevor ich schlafen gehe, der Gedanke an ihn? Schaue ich, dass ich mich ausrichte in meinem Leben, nebst all den Aufgaben, die da sind? Ich weiß, was es heißt. Man hat den Beruf, man hat die Familie, man hat eben vielleicht noch gewisse Beziehungen, die man auch pflegen will. Dann eben Gemeinde, das für den Herrn. Das ist eine Herausforderung. Aber ist wirklich unser primäres Ziel er? Ist unsere erste Liebe, gehört sie ihm? Und wenn das der Fall ist, dann wird das bleiben, auch über all die Jahre. dann wird es keine Abnutzungserscheinungen eben geben. Das ist ja das Tolle. Dann wird es auch kein Ausbrennen geben, weil der Herr mich ja immer wieder füllt. Ich muss nicht etwas leisten. Ja, dass er mich richtig versteht. Wir müssen nicht etwas leisten. Es geht einfach darum, dass er der Erste ist. Und ich sage, Herr, ich weiß gar nicht so, wie das wieder laufen soll mit dem und dem. Ich weiß, dass ich sowieso unfähig bin, aber du bist fähig. Und das ist doch das Schöne. Er wird das machen. Einfach so. Ihn im Zentrum haben in unserem Leben. Und wichtig eben von uns wegschauen. Keine Nabelschau und wenn ich auf mich schaue, dann muss ich aufgeben, oder? Wegschauen auf ihn. Ganz wichtig. Aber auch wegschauen von den anderen. Oder wenn ich auf andere schaue, dann gibt es immer zwei Varianten, oder? Entweder denke ich, ich bin einfach besser, oder? Der arme Kerl. Oder aber das Umgekehrte, wow. Und dann kommt Neid hoch oder was immer auch, oder? Also wegschauen von uns, wegschauen von anderen, hinschauen auf Jesus. Das ist das Zentrum. Der Vers im Philipper 3 von Paulus, bei dem er eben genau das auch sagt. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe, ich nehme noch ein paar Sachen hier raus. Vergesse, was da hinten ist, oder? Ich strecke mich aus nach dem Ziel. Und das Ziel sehen wir, die himmlische Berufung in Christus Jesus. Unser Ziel ist, bei Jesus zu sein im Himmel. Das ist das, was uns erfreut und uns auch motiviert, immer wieder neu. Dieser Jesus, der eben der Anfänger und Vollender des Glaubens ist und der, wie es hier heißt, der vor ihm liegenden Freude willen, das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Und das ist das, was wir sehen. Unser Weg mit Jesus und unser Weg in die Herrlichkeit geht zuerst nach unten. Und das ist das, wo wir vielleicht immer wieder mal anstehen, oder? Probleme haben. Wir würden gerne gerade Überflieger sein, oder? Und sagen so, der Herr ist ja über allem. Und jetzt beten wir, stehen wir zu Salmen, so, und jetzt wird sich die ganze Region bekehren, oder? Ja, das hätten wir gerne, oder? Ganz klar. Und dann stellen wir fest, nach ein paar Jahren, so einfach ist es nicht, oder? Es gibt Rückschläge. Und wenn wir die Bibel dann wieder schauen, sagen wir, aha, durch Leiden in die Herrlichkeit. Und jetzt ist genau hier die Frage, habe ich diese Bereitschaft, diesen Weg Christi zu gehen? Und ich glaube, das ist wie so eine Weggabelung auch für viele Christen. Bin ich bereit zu sagen, ja, zu diesem Weg der Erniedrigung? Zu diesem Weg, bei dem ich eben mein eigenes Ego, mein religiöses Ego auch nicht aufbauen kann jetzt, sondern das muss auch in den Tod. Und das ist die Frage, habe ich diese Bereitschaft? Bin ich bereit, diesen Weg Christi, wenn ich auf ihn schaue, das hat er gemacht. Als Jesus er gefangen genommen wurde, wissen wir, wie Petrus reagiert hat, oder? Das ist spannend, hat ein Schwert dabei gehabt, oder? War voll bewaffnet. Dann schlug der zu, oder? Und dann hat Jesus gesagt, das ist nicht der Weg. Wenn ich wollte, dann wären schon ganze Legionen hier, dann wäre schon alles fertig, oder? Die würden alle umfallen und der Sieg wäre da. Aber das Geheimnis ist, der Sieg wurde am Kreuz von Golgatha errungen. Der Sieg über Sünde geht eben nicht mit dem Schwert, sondern mit dem Tod. Und so will Jesus uns teilhaben an diesem Weg, der eben nicht immer einfach ist und völlig gegen das, was in mir ist. Ich sage mir, ich will eigentlich nicht. Möglichst schmerzfrei, möglichst mit vielen Siegen. Aber der Weg Christi ist der Weg zuerst nach unten. Und dann wird es nach oben gehen. Seid so gesinnt, wie Christi gesinnt ist. Aufgrund der Zeit lest das doch zu Hause. Dieses sind wirklich ein ganz zentraler Vers oder Verse in Philipper 2. Dieser Hymnus, also dieses Lied auf Christus. Seine Erniedrigung, er, der ja Gott war, hat sich selber erniedrigt, schon als er Mensch geworden ist. Und dann aber noch weiter bis zum Kreuz. Aber es ist nicht dort geblieben. Wir können jetzt schauen, er ist jetzt zu Rechten des Thrones Gottes. Er ist jetzt erhoben. Er wurde erhoben. Und so heißt es auch im Philipper, dort bei diesen Versen, die weitergehen. Über alles erhoben. Über alle Namen. Und wir haben, das richtige Szene, glaube ich, auch gesungen, dass man sich mal alle Knie biegen müssen. Genau. Aber das ist Zukunft. Es gibt eine Zeit, in der wir Jesus erwarten. Er wird wiederkommen. Während dieser Zeit müssen wir nach unten durch. Ganz klar, wir werden nicht das Weltregime übernehmen. Und trotzdem regiert der Herr. Genau indem er die Einzelnen herausruft und weiterführt und seine Gemeinde baut. Wie das geschehen kann mit uns, verwundere ich mich auch manchmal auch, oder? Aber er macht's. Er macht das. Und unser Ziel ist genau das. Wir haben das Versprechen, die Verheißungen. Wir werden und wir haben Teil am Sieg Christi. Jetzt schon. Epheser 1, wir sind in den himmlischen Orten, wir sind so reich, wir haben alles. Aber Realität für uns, die Erfüllung, ist dann, wenn wir bei ihm sind. Dann, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen können. Kapitel 14 hat er das so klar dargeleitet, Johannes, ich gehe hin, auch eine Stätte zu bereiten, damit ihr dort seid, wo ich bin. Ist doch wunderbar. Wir werden ihn dann sehen von Angesicht. Und ich glaube, das ist das Schönste. Wenn ich an das neue Jerusalem denke, wenn ich an den Himmel denke, dann denke ich an ihn. Alles andere ist ja dann auch wunderbar. Und auch die Gemeinschaft mit den anderen und was da so wunderbar beschrieben ist. Aber das Allerwichtigste ist, er ist da. Er wird da sein. Das ist das, was mich erfüllt. Das ist das, was mir Freude bereitet. Bei ihm sein. Wir werden einen verherrlichten Leib haben. 1. Korinther 15 spricht über das, eine Auferstehung, der Auferstehungsleib. Es wird wunderbar sein. Wir dürfen dann alle unsere Krücken hier lassen, oder? Auch Brillen übrigens. Und wir werden im neuen Jerusalem sein. Wunderbar. Also das ist eine Beschreibung, das ist wirklich herrlich. Und gleichzeitig sehen wir, Paulus nimmt auch da wieder diesen Wettlauf, diese Metapher vom Wettlauf. Und wir wissen ja von der Antike, im antiken Griechenland, als diese Wettläufe, oder? Meine, die Olympiaden kommen ja von dort, dass die Sieger erhielten da so einen Siegeskranz, Lorbeerkranz. Und das war eine große Ehre. Wenn die dann zurückkamen in ihr Dorf, oder? Die wurden richtig gefeiert, oder? Die waren die Helden. Und uns wird versprochen, wenn wir im Glauben unseren Herrn Jesus erwarten, wenn wir im Glauben einfach die Schritte machen, die wir können und die wir in der Abhängigkeit von ihm tun, einfach mit dem, was der Herr uns anvertraut hat, einfach in dem Kleinen treu sind, dann sind uns diese Siegeskränze, dieser Siegeskranz versprochen. Ich denke, das ist immer etwas Wunderbares. Nicht nur, dass wir ewiges Leben gratis erhalten haben, wirklich frei, muss nicht dafür arbeiten. Nein, er will uns sogar noch einen Siegenskranz, Ehre geben für das, was wir als Gläubige für ihn getan haben. Obwohl wir schlussendlich wissen, es war ja nur, weil er uns befähigt hat, weil er uns die Kraft gegeben hat, weil er uns überhaupt die Möglichkeiten gegeben hat. Das ist etwas Wunderbares. Dieser Siegenskranz. Ich komme zurück zum Anfangsbild. Und jetzt wenden wir das an auf unser Leben. Dein Leben, mein Leben. Wollen wir unnötige Lasten herumtragen, damit unser geistlicher Sieg verhindert wird? Ich nicht. Wollen wir die leichten Stricken der Sünde ablegen? Oder eben achtsam sein, um sie gar nicht aufzunehmen? Damit wir hier siegreich sein können, ahmen wir doch den Glauben nach. Wir haben diese wunderbaren Beschreibungen im Alten Testament, im Neuen Testament. Wir haben Lebensbilder in der Kirchengeschichte. Und wir haben auch Menschen um uns herum, bei denen wir sehen. Und es heißt dann ganz klar im Hebräer 13, wir sollen nicht ihr Leben nachahmen oder ihre Werke oder ihre Gesten oder was immer auch. Nein, wir sollen ihren Glauben nachahmen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen nicht jemanden imitieren oder kopieren. Nein, du bist ein Original. Gott hat dich genau so gemacht, wie du bist. Du musst niemanden nachahmen im Sinne von kopieren, was der jetzt macht. Aber den Glauben, den dürfen wir und sollen wir nachahmen. Den Glauben nachahmen. Mit dem Blick vom inneren Herzen auf Jesus. Mit dem Ziel, wir wollen Sieg. Wir wollen jetzt den geistlichen Sieg in allen unseren Umständen und den letztendlichen Sieg in der Ewigkeit bei Jesus mit dem Siegeskranz. Das ist unser Ziel. Dahin wollen wir.